Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären und die dortige Kommunalpolitik, sowie natürlich über die drei Ortsteile, die dazugehören, sowie Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute wieder für das Team von Großbären Inside durch die Sendung führen. Wir haben inzwischen die 164. Sendung und es ist der 12. Januar 2024. Natürlich gab es politisch noch nicht wirklich so viele Themen, aber es gab ja ein bisschen Feedback. Einige wollten noch mal wissen nach dem Jahresrückblick, wie das denn jetzt eigentlich alles so ist. Und da haben wir ein bisschen Antwort gegeben, was so Kontrolle von Verwaltung angeht, aber auch was so die merkwürdige Situation angeht, dass da ein ehemaliger vorbestrafter Landrat kandidieren möchte. Aber natürlich auch noch ein paar andere Dinge. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr uns ja bisher die Treue gehalten habt und hoffen, ihr seid dann auch weiterhin dabei. Klar, es ist schön, Feedback zu bekommen, denn jede Idee, jeder Vorschlag, der uns weiterbringt, ist gern gesehen und sollte dann hier auch gehört werden. Ihr seid aufgefordert, auch weiterhin uns fleißig mit Vorschlägen und Wünschen ja buchstäblich auf die Kette zu gehen, also keine Scheu, das war jetzt vielleicht nicht ganz sprachlich korrekt. Wir finden es toll und das ist wirklich so, wenn ihr euch Gedanken dazu macht, wie wir vielleicht unser Zusammenleben, wie wir in unserer Gemeinde mehr erreichen können als bisher. So, jetzt wünschen wir euch aber natürlich erstmal
viel Spaß beim Zuhören.
Neues Jahr, neues Glück. Das Jahr 2024 wird uns auch wieder mit einigen Festivitäten beehren. Wenn Sie jetzt Interesse daran haben, vielleicht die jetzt schon in den Kalender einzutragen, wäre es sicherlich ganz gut. Sie wissen, Sie können jederzeit auf Stopp drücken und dann das Ganze sich nochmal anhören. Oder Sie holen sich jetzt rasch etwas zu schreiben und schreiben sich ein paar Sachen sicherlich auf, was uns in den nächsten Monaten, ja, also eigentlich eher Tagen, Wochen, Monaten und in diesem Jahr dann vielleicht alles noch erwartet. Bei vielen Veranstaltungen steht immer noch dahinter ein kleines Fragezeichen, weil die meisten haben es ja schon mitbekommen, wir haben ja immer noch keinen Haushalt, wir haben ja noch nicht mal einen Haushaltsentwurf. Und immer da, wo die Gemeinde Großbären Geld investieren muss, Verträge abschließen muss, ist es natürlich problematisch, wenn sie gar keinen beschlossenen Haushalt haben. Wir machen das teilweise mit Augen zu, hat man manchmal den Eindruck, aber nichtsdestotrotz gibt es ein paar Veranstaltungen, die Sie sich einfach mal merken könnten. Am 13. Januar, das müsste, wenn ich das richtig mich erinnere, ein Samstag sein. Wir können ja noch mal gucken, was es für ein Tag ist, ob es ein Samstag ist. Aber am 13. Januar, also sprich jetzt am Samstag, genau, wird das allseits beliebte Knutfest stattfinden. Viele wissen ja vielleicht, dass es eigentlich aus diesem schwedischen Möbelhaus so ein bisschen rübergeschwappt ist, die irgendwann zu kurz nach Weihnachten die Tannenbäume rausschmeißen. Hier ist es so, dass die Weihnachtsbäume auf dem Festplatz in Diedersdorf verbrannt werden. Das ist eine Veranstaltung, die macht die Diedersdorfer Feuerwehr jetzt schon eine Weile. Und wie gesagt, am 13.01. wird das stattfinden. Der nächste Termin, den Sie sich merken sollten, ist dann am 19. Januar. Das ist ein Freitag, nämlich Tag der offenen Tür in der Ottfried-Preußler-Schule und im Hort Großbärenkinder. Gerade wenn Sie vielleicht Kinder, Enkelkinder haben, Sie wollen denen mal die Schule zeigen, entweder in Erinnerung schwelgend oder weil man sagt, da gehst du auch mal hin, dann kann man sicherlich das am 19.01. besuchen. Dann gibt es am 23.02. das Gedenken zum Brandanschlag Armenhaus. Eine eigentlich sehr junge Veranstaltung, irgendwann mal durch den Altbürgermeister mal angeregt worden, die Parteien haben es übernommen, unser jetziger Bürgermeister hat eine etwas größere Veranstaltung draus gemacht. Es geht um das Gedenken, eben um den versuchten Brandanschlag, der dann versucht wurde, dem SPD-Mitglied in die Schuhe zu schieben von den Nationalsozialisten. Also weiß man auch schon, welche Zeit das ist. Die nächste größere Veranstaltung, die man sich sicherlich merken muss, ist dann das Osterfeuer in Kleinbären. Und hier hat sie es in den letzten Jahren auch schon als, fast Tradition rausempfunden, dass am Gründonnerstag, also vor Karfreitag, am 28.03.2024, das Osterfeuer in Kleinbären stattfindet. Und dann am Ostersamstag, nämlich am 30.03., die Osterfeuer jeweils in Großbären und in Diedersdorf. Beides sind Veranstaltungen, die immer gern besucht werden. Wenn wir Glück haben mit dem Wetter, was wir alle hoffen sicherlich, dann wird es auch wieder eine ganz tolle Veranstaltung. Wir werden dann am Anfang Mai, 3., 4. Mai, den sogenannten Scheunenrock haben. Und es soll am 29.05. Das Wahlforum stattfinden für mögliche Kandidaten für die Kommunalwahl. Die Kommunalwahl selber ist am 9.06. Das ist ja der Tag der Kommunal- und Europawahl. Vorher ist aber noch am 1.06. Das ist ein Samstag, das sogenannte Gemeindefest mit Festival. Und am 8.06. der Tag der offenen Tür, 90 Jahre Feuerwehr Diedersdorf. Dann, wie gesagt, am 9.06. die Europa- und Kommunalwahl und dann wird zumindest im politischen Großbären die Karten neu gemischt und man wird sehen, wer hat sich wieder durchgesetzt, weil für alle, die gewählt wurden, egal ob in den Ortsbeiräten, Gemeindevertretungen oder Kreistagen, alles ist eben nur geliehene Macht. Man übernimmt die Mandate immer nur auf Zeit. Manchmal hat man den Eindruck, dass manche dann schon so lange dabei sind, dass das irgendwie ein Automatismus ist. Nein, das ist es nicht. Es ist immer geliehene Macht auf Zeit und man möge sie dann bestmöglich nutzen. Dann gibt es am 15.06. den Tag der offenen Tür der Feuerwehr Kleinbären. Die Tag der offenen Türen bei unseren Wehren führen ja immer dazu, dass wir kann die Feuerwehr sich vorstellen, die Kameraden zeigen ein bisschen, was sie machen und gleichzeitig versucht man natürlich auch Menschen dafür zu begeistern, dass sie vielleicht daran teilnehmen können. Am 13.08. wird das Gedenken zum Mauerbau an den Mauerteilen Heinersdorf stattfinden und dann, wie immer, ja schon in der Tradition der letzten 100 Jahre, am 23. bis 25.08. das historische Siegesfest. Dann könnte man ja fast schon sagen, nach dem Siegesfest kommt nicht mehr viel, aber es sind dann doch noch eine Menge Veranstaltungen. Eins davon, auf das man hinweisen möchte, ist sicherlich am 7. September 2024 der Tag der Retter, nämlich dann 100 Jahre Feuerwehr Großbären und am 14.09. der sogenannte ODF. Das ODF-Gedenken. ODF steht hier für Opfer des Faschismus. Das ist eigentlich immer eine Veranstaltung gewesen, die früher sehr stark auch von den Botschaften besucht wurde. Das hat ein bisschen nachgelassen in der letzten Zeit. Die Pandemie hat auch da ihre Wirkung gezeigt. Gleichzeitig hat man auch den Eindruck, dass von Seiten der Gemeinde die Ansprache an die Botschaften eine andere gewesen ist, also dann eine durchaus erfolgreichere, weil da waren mehr Botschaften da, es sind jetzt etwas weniger. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass man ja bewusst die Russische Föderation nicht mehr eingeladen hat. Die kamen normalerweise sogar mit einer Schulklasse. Allerdings ist das jetzt durch den Ukraine-Krieg ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Am 21.09. wird das Kinderfest wieder stattfinden, das der Bürgermeister ja im letzten Jahr ohne Vorwarnung einfach gesagt hat, nee, das findet nicht statt. Das hat er einfach abgesagt, worauf sich ja dann viele Ehrenamtliche gefunden haben, die es trotzdem dargestellt haben, umso interessanter wird es dann sein, was am 21.09. dann diesmal stattfinden wird. Am 22.09., das ist dann der Samstag danach, finden die Landtagswahlen statt. Sicherlich auch sehr interessant, die Demoskopen haben ja schon wieder Hochrechnung veröffentlicht, die einen schon etwas Fragen zurücklassen. Nichtsdestotrotz, das ist Demokratie. Man muss mit den politischen Gegnern, so wie sie gewählt werden, umgehen können. Dieses alternativlose Nicht-Miteinander-Reden-Wollen ist immer, nur die zweitbeste Wahl. Letztlich sind alle Strategien bisher, muss man ehrlicherweise sagen, gescheitert. Gut, ich stehe immer dafür ein, dass man sich mit den Leuten inhaltlich auseinandersetzt, weil da kann man sie stellen, da muss man sie dingfest machen. Dann findet am 12. Oktober 2024 das sogenannte Drachenfest statt und sicherlich am 1.12. dann als ja fast krönender Abschluss des Jahres 2024 der Großberner Adventsmarkt. Es sind dazwischen immer noch andere 1000 Aktionen, die sicherlich auch noch benannt werden können, benannt werden sollten. Viele Vereine, viele Verbände haben noch Veranstaltungen dazwischen. Umso sehr sollte man natürlich dann auch daran teilnehmen, weil wenn hier in unserer Region was passiert, dann sieht man eben auch mal die Nachbarn. Freut euch drauf. Sichtbare Investitionen. Einige haben es uns bewusst auch darauf hingewiesen, dass die Gemeinde als große Nachricht verkündet hat, wir haben ein neues Multicar. Es verstärkt den Bauhof Großbären. Die Gemeinde Großbären investiert und modernisiert die kommunale Infrastruktur. Man hat jetzt einen hochmodernen Multicar wieder angeschafft. Es gibt ja mehrere Investitionsvorhaben, die bereits im Haushalt 2023 drin waren, darunter eben auch Fahrzeuge, weil alles eben auch irgendwann etwas in die Jahre kommt und man vielleicht dann doch etwas verbessern möchte. Interessant ist, dass das Fahrzeug der Multicar jetzt eine spezielle Winterausstattung hat, um eben gerade, an einen Schneepflug vorne und einen Streusalzaufsatz und eben dann die Flächen zu räumen, die für die Gemeinde eben wichtig sind. Es gab natürlich sofort wieder Kritik, dass einige gesagt haben, ihr habt in den letzten Jahren immer wieder gesagt, dass ihr eigentlich einen Auflader braucht, also sprich hinten so einen kleinen Kran dran. Der wurde immer gefordert bei, wenn dann die Laubsäcke voll sind oder wenn man mal etwas größere Sachen transportieren möchte und dergleichen mehr, wo es vielleicht zu schwer ist für den einzelnen Gemeindearbeiter. Und natürlich hat das Gerät das nicht. Dann kann es eben auch nicht so schlimm sein. Dann muss man sich eben so behelfen, wie man es bisher gemacht hat. Und immerhin ist es schon mal schön, dass man jetzt einen neuen Multicar hat. Von den 25, 28 Investitionsmaßnahmen ist dann doch zumindest eine umgesetzt worden. Hossa. Wie kontrolliert ihr eigentlich die Verwaltung? In einer der letzten Sendungen kam als Feedback, was ist eigentlich so schwer daran, die Verwaltung zu kontrollieren? Woran scheitert es? Was läuft gut? Warum kontrolliert ihr die eigentlich überhaupt? Die Gemeindevertretung ist gesetzlich das zentrale Beschluss- und Kontrollorgan der Gemeindeverwaltung. Das heißt, eine wesentliche Aufgabe von der Gemeindevertretung und demzufolge auch von jedem einzelnen Gemeindevertreter ist die Kontrolle der Verwaltung. Dafür hat jeder Gemeindevertreter das Recht auf Auskunft und Akteneinsicht in alle Vorgänge, die in die Aufgabenbereiche der Gemeinde fallen. Das garantiert die Kommunalverfassung im Paragraphen 29. Das heißt, der Bürgermeister muss als Leiter der Verwaltung auf der Gemeinderatsversitzung Auskunft geben, wenn dies ein Gemeindevertreter verlangt. Grundsätzlich kann jede Gemeinde den Aufbau ihrer Verwaltung selbst bestimmen. Es hat sich jedoch bei allen Kommunen so in Brandenburg eine ähnliche Verwaltungsstruktur durchgesetzt. Klar haben größere Kommunen, Städte und Gemeinden mehr Mitglieder in ihrer Verwaltung, aber die Mehrzahl der Gemeinden in Brandenburg arbeitet mit einer eher kleineren Verwaltung, weil es eben auch Personalkosten auch finanziell erstmal gestemmt werden müssen. Und die ehrenamtlichen Gemeindevertreter ist auch völlig okay. Eine Verwaltung mit 20 bis 40 Beschäftigten in der Kernverwaltung, das ist gut zu überschauen. Auch die Bürger können natürlich, wie in vielen Kommunen, Einblicke in die Verwaltungsorganisation nehmen. Dafür hat die meisten Kommunen dann eben ihre Organigramme abgebildet und die Sachgebietsleiter, und das steht dann alles da drin. Da kann man dann gucken, wer ist eigentlich dafür zuständig. Wie gesagt, kommunale Entscheidungsprozesse fangen üblicherweise mit einem Antrag an. Das heißt, es gibt einen Antrag, kann von verschiedenen Seiten kommen. Im Regelfall stellen Fraktionen den Antrag. Wir haben in dieser Zeit, im letzten Jahren, häufig gemeinsame Anträge gestellt. Das heißt, es haben sich dann, wäre gar nicht notwendig gewesen, es reichen zwei Personen oder eine Fraktion reicht aus, um einen Antrag zu stellen. So, über den wird dann abgestimmt und in der Regel wird vorher natürlich eigentlich das zuständige Fachamt oder der Fachbereich in der Verwaltung prüfen, ob die Entscheidung möglich ist durch die Gemeindevertretung, und wird natürlich auf mögliche Kosten der Entscheidung hinweisen und dergleichen mehr. So, dann wird der Antrag, kommt dann in die Gremien. Da ist es häufig so, dass wir das sofort in die Ausschüsse, in die sogenannten Fachausschüsse verweisen. Die gucken sich das an und geben dann dazu eine Meinung ab. Und das letzte Wort haben dann wieder die Gemeindevertretung selbst und alle ihre Mitglieder. Die müssen dann über den Antrag abstimmen, ob sie ihn komplett annehmen. Und dann zur Ausführung wird er an die Verwaltung überwiesen. Und die Gemeindevertretung kontrolliert dann diese Ausführung. Und der gesamte Prozess hat in der Öffentlichkeit stattzufinden und hat demzufolge, gibt es auch vielfältige Einflussmöglichkeiten auf die Entscheidungsprozesse. Sei es über die Presse, sei es über die Anwesenheit in den Ausschüssen, wie auch immer. Wie läuft das jetzt bei uns in der Gemeinde Großbären ab? Ich hatte ja vorhin gesagt, einer der wesentlichen Punkte ist die Kontrolle der Verwaltung, und hier eben in zwei Bereichen. Das ist das Recht auf Auskunft und die sogenannte Akteneinsicht. In der Gemeinde Großbären haben wir mit der Recht auf Auskunft schon ein mannigfaltiges Problem, weil viele Fragen einfach nicht beantwortet werden. Dann passiert eins: wenn diese Frage nicht beantwortet wird, geht sie mit dem Hinweis, dass die Verwaltung sie bitte beantworten möge, auf die nächste Sitzung. Und dann passiert eins, was wir in letzter Zeit in diesem Jahr sehr häufig hatten, was unter dem Bürgermeister Borste sich massiv ausgeweitet hat, ist, dass der Punkt Kontrolle, Protokollkontrolle, da tauchen nämlich dann alle Fragen wieder auf, sich enorm ausgeweitet hat. Früher war das so, dass die Fragen innerhalb von einigen Tagen beantwortet wurden. Wenn sie nicht in der Sitzung mündlich beantwortet wurden, dann gab es danach eine schriftliche Mitteilung an alle Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, und man hatte also eine Antwort. Die konnte man dann immer noch gut oder schlecht finden und konnte nachfragen, wie auch immer. Und das passiert hier nur bedingt. Irgendwann dann, wie gesagt, weiß ich nicht, ob das dahinter steht, dass man einfach hofft, dass die Frage vergessen wird. Inzwischen ist es so, dass alle oder die meisten Gemeindevertreter in ihren Unterlagen sich durchaus Dinge aufschreiben, was sie gefragt haben. Neben den Fragen im öffentlichen Teil gibt es natürlich nochmal Fragen im nicht öffentlichen Teil, und es gibt natürlich auch nochmal schriftliche Fragen, die man zwischendurch so stellt. Und im Regelfall ist das so, dass das aus einem natürlichen Interesse erwächst, nicht weil man selber so neugierig ist, sondern weil man einfach auf verschiedene Begebenheiten durch Bürgerinnen und Bürger angesprochen wurde, und man sagt, okay, das wäre schon ganz schön, und dann wird man nachfragen. Jetzt, letzter Fall war so, dass man sagt, okay, es gibt angeblich in der Kita Zauberwald ist die Heizung kaputt, es gibt wieder eine Notbetreuung, da taucht dann sofort die Frage auf, wie läuft das? kann man ja keinem einen Vorwurf machen, dass die Heizung kaputt geht. Was man einem einen Vorwurf machen kann, ist die Art und Weise des Umgangs damit, weil dann natürlich auch die Eltern einen nachfragen, warum haben wir eigentlich keine Bescheide? Dann heißt es ja, wir können noch keine Bescheide erstellen, weil die IT-Technik nicht so hundertprozentig funktioniert. Das ist eine Aussage, die aus der Verwaltung kam, wo man dann sagen muss, ja, warum funktioniert die nicht? Und dann heißt es nur, naja, das und das ist gesagt worden. Und dann stellt man fest, okay, das passt aber überhaupt nicht, dass angeblich die Software schon funktioniert, aber man muss sie händisch nachpflegen. Ja, nee, das passt aber nicht mit den Aussagen, die man dann kriegt, wo man eigentlich nur Schnittstellen definieren muss, weil die Daten sind ja alle da. Und das ist dann umso spannender, wenn man dann von Eltern angesprochen wird, die sich schon so weit in die Sache vertieft haben, dass man bei der Beantwortung der Frage von der Verwaltung sich wirklich häufig fragt, das ist doch ganz anders. Die wissen doch auch, dass es anders ist. Warum erzählen sie uns hier, was völlig falsch ist? Aber gut, das ist in manchen Bereichen ist das leider so. Das hat dann sicherlich auch mit der Kompetenz des Einzelnen zu tun, der da beantwortet. Das ist teilweise schon erschreckend. Wie gesagt, bei uns dauern die Beantwortungen von alleine der Fragen schon lange. Und das hält irgendwann sogar den politischen Betrieb auf, weil wir in der Gemeindevertretung jetzt in schöner Regelmäßigkeit fast eine Stunde brauchen, um einfach nur lächerliche Anfragen zu beantworten. Da sind dann auch Fragen bei, wo man sagt, da hätte sogar ein Ja oder ein Nein schon ausgereicht. Aber selbst das ist dann schon zu viel. Und man sieht dann diese Fragen sogar eher als persönlichen Angriff, wo man eigentlich immer nur sagen muss, pass auf, es gibt eine Rechtsgrundlage. Und ob du das jetzt als persönlichen Angriff empfindest, lieber Bürgermeister, oder nicht, du hast das bitte umzusetzen. Deswegen bist du in der Verwaltung. Und die Kommunalverfassung sagt ganz klar, Paragraph 29, der Bürgermeister hat hier zu antworten. Wenn er das nicht will, dann verletzt er seine Dienstpflicht. Und dann ist es etwas, was dann außerhalb der Kommunalverfassung steht. Dann ist sofort wieder die Landesdisziplinarordnung und die Bundesdisziplinarordnung dran. Er ist ja Beamter auf Zeit und dann kriegt er wieder ein Disziplinarverfahren. Und das hält natürlich auch auf. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal durch, ist das sogenannte Akteneinsichtsrecht. Jeder, der mal eine Akteneinsicht gefordert hat, erwartet ja nicht unbedingt sofort eine Antwort innerhalb von, ja, ich sage mal, 2-3 Tagen. Aber man erwartet schon einen Terminvorschlag, wann es dann passt. Und das Erschreckende ist, dass wir einige Akteneinsichten haben, die wir jetzt schon, wo die Gemeindevertreter seit Monaten versuchen, einen Termin von der Verwaltung zu bekommen, um diese Akteneinsicht durchzuführen. Was ist denn die logische Konsequenz, wenn man auf einen Termin wartet und den nicht bekommt? Was soll man da denn denken, warum funktioniert das mit der Akteneinsicht nicht? Die logische Konsequenz ist doch, dass jeder denkt, haben die was zu verbergen? Also es gibt dann mehr Fragen, als in dem Augenblick man Antworten bekommt. Dass es umso ärgerlicher ist, weil inzwischen die meisten Gemeindevertreter durchaus auch sagen, okay, wenn es dann so ist, muss es eben, geht es gleich zur Kommunalaufsicht, geht es gleich zur Rechtsaufsicht oder ich nehme mir einen Anwalt und lasse den was schreiben. Da nimmt man dann auch mal Geld in die Hand und sagt, hier komm, schreiben wir mal was und dann reagiert die Gemeinde auf einmal. Das ist aber alles vergebene Liebesmüh und eigentlich liegt das nur in der schlechten Performance des Bürgermeisters. Wenn er seine Verwaltung nicht im Griff hat, auch auf diese Akteneinsicht zuzulassen, dann ist es natürlich ein Problem. Man beschneidet die Kontrollrechte. Und wenn in der Demokratie muss es eben Kontrollmöglichkeiten immer geben. Vom Volk für das Volk. Und das geht nur, wenn eben dann auch eine Kontrollmöglichkeit gegeben ist. Ist in dieser Gemeinde Großbären schwierig. Es gibt da inzwischen nicht mehr so viele Möglichkeiten. Die Eskalationsstufen sind schon relativ hoch. Man muss immer sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass da einer drauf sitzt auf Informationen und sagt, ich gebe euch die einfach nicht, ihr kriegt die einfach nicht. Und man dann hofft, dass es irgendwie vergessen wird oder so. Und das ist aber leider eine Grundtendenz, die wir in den letzten Jahren in der Gemeinde Großbären gesehen haben, dass wichtige Entscheidungen einfach mal nicht entschieden werden oder sie werden einfach verschleppt. Tja, und schon geht es eben nicht voran. Die Sperrung des GVZs erregt die Gemüter. Viele haben mitbekommen, dass die Bauernproteste dazu geführt haben, dass natürlich viele Bauern mit den großen Traktoren im Endeffekt nach Berlin reingefahren sind, aber eben auch einige da waren, die dann das Güterverkehrszentrum in Großbären blockiert haben. Und da gab es dann insbesondere aus den Medien Kritik an der Art der Protestaktionen, die hier gemacht werden, wo man sagen muss, also jeder, der da war, der das gesehen hat, konnte jetzt viel sagen, aber also Probleme gab es da jetzt nicht wirklich. Ich bin zum Beispiel eine halbe Stunde an einem großen Traktor hinterhergefahren. Ja, das ist dann so. Also ich meine, wenn die Bahn streikt, kann ich sie gar nicht nutzen. Da regt sich auch keiner auf oder da regen sich natürlich alle auf, die sie nutzen müssen. Und das ist einfach so, dass ein Streik natürlich dazu ja auch das Leiden erhöhen soll, damit man dann Druck auf mögliche Entscheidungsträger macht. Das ist bei Warnstreiks so, das ist bei Demonstrationen so. Das ist letztlich auch etwas, was die Klimakleber ja auch gemacht haben. Und man hat es natürlich dann den Menschen dort etwas erschwert. Interessant war, dass von den vielen Bauern, die dort anwesend waren, da war keiner jetzt irgendwie vermutlich mit irgendwelchen Plakaten, oder mit einer Reichskriegsflagge oder so, da war keiner zu sehen. Im Gegenteil, es war ein nettes Miteinander zwischen Ordnungsamt, Polizei und den Bauern. Auch die Schaulustchen, die man bei solchen Veranstaltungen natürlich auch immer hat, das war alles irgendwie eine verhältnismäßig entspannte Runde. Das mag jetzt für eine Demonstration, die von außen durch die Medien so getan wird, als ob die Umsturzversuche stattfinden sollen oder das alles Reichsbürger und Nazis sind, muss man ganz ehrlich sagen, nee, die Wahrnehmung war eine ganz andere. Man kann sagen, man kann immer hinterfragen, ob es notwendig ist und ob es den Protesten hilft. Ich kann nur eins sagen, es ist sicherlich ein legitimer Protest. Den muss man den Menschen auch zugestehen, gerade wenn es dann an die wirtschaftliche Existenz geht. Aber es gab jetzt keine leeren, Ladentheken oder so. Das war jetzt nicht so, dass dann die Welt zusammenbricht, wenn die dafür 4 Stunden mal die Zu- und Abwägung sperren. Also es ist schon... auch der Handelsverband, der musste dann natürlich dort noch was sagen, wie negativ das war. Okay, aber das war es ja gar nicht. Also das war es nicht in der Wahrnehmung der Menschen, die vor Ort waren. Das war es nicht von den Bauern. Es war ein Protest, der für eher Sympathie als Antipathie gekostet hat. Und so gesehen, ja, okay. Ist das eben so. Ne? Es ist, wir werden noch eine Weile damit leben müssen wahrscheinlich und ich glaube auch, dass die Bauern sich nicht so schnell verjagen lassen werden. Wir haben häufig in den letzten Jahrzehnten immer mal nach Frankreich rüber geguckt oder Belgien oder die Niederlande, wenn die Gelbwesten aktiv waren, was dort bei politischen Entscheidungen, die wir klaglos geschluckt haben, ist in Frankreich, ich sage mal, die Post abgegangen, was so mit Straßenschlachten und so anging. Das ist es bei uns alles nicht. Gleichwohl muss man dazu sagen, ist es ganz einfach, dass natürlich, wenn es an die wirtschaftliche Existenz geht, die Nerven bei vielen einfach blank liegen. Das muss man sich immer noch mal vergegenwärtigen. Jeder, der einen Job hat, wenn er sagt, durch diese Maßnahme verdiene ich auf einmal 30% weniger Gehalt, dann möge sich jeder Einzelne von uns vorstellen, wie er diese Maßnahme finden würde. Die Kommunalwahl treibt schon merkwürdige Blüten. In den Medien war zu entnehmen, dass in diesem Jahr ja dann am 9. Juni die Kommunalwahl stattfindet und dass es einige Menschen dort gibt, die antreten werden. Immer wird als Thema eigentlich genannt, dass insbesondere der Ausblick auf das Superwahljahr schwierig wird. Man geht davon aus, dass die AfD sehr stark reingehen. Jedenfalls sehen das zurzeit die Prognosen. Und dass man ja etwas anderes, als sich an der AfD abzuarbeiten, bleibt nicht wirklich. Im Landkreis ist es ja ein bisschen anders. Die Landrätin Cornelia Wählan von den Linken regiert dort eigentlich mit keiner wirklichen Hausmacht. Also sie hat keine eigene Mehrheit, sondern sie sucht sich ihre Mehrheiten thematisch zusammen. Das heißt, sie ist immer gezwungen, auf die Parteien und Organisationen, die im Kreistag sitzen, zuzugehen. Interessant wird, natürlich hat man gesagt, wenn wirklich Sarah Wagenknecht, also BSW heißt das ja, ne, Bündnis Sarah Wagenknecht, dann auch zur Kommunalwahl antreten würde. Das wäre dann schon interessant, weil das würde natürlich wahrscheinlich bei der AfD die Protestwähler wegnehmen, aber natürlich auch bei den Linken. Interessant ist, wird immer wieder von Brandmauer gesprochen und dergleichen mehr, da möchte ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Lustig ist, wie die Medien das gerade so für unseren Landkreis so sehen, dass man sagt so, naja, die CDU im Landkreis stellt zwar die größte Fraktion, aber, und ich zitiere mal, bleibt aber nur vage wahrnehmbar. Okay, das ist sicherlich eine Kritik von der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Interessant ist, dass sie selbst auch bei den Linken sagt, beziehungsweise bei der SPD, auch da ist man sich immer noch nicht von der Abwahl von Per Giesecke, dem Vorgänger von Cornelia Wählan als Landrat, hat man sich immer noch nicht erholt. Und es wird wohl wahrscheinlich ohne tiefgreifende Änderung des Personals auch nicht besser werden. Und jetzt heißt es auf einmal, dass sogar der ehemalige Landrat überlegt, dann doch für den Kreistag zu kandidieren. Da wurde ja immer gesagt, er hat ja nichts getan, das war ja nur für einen guten Zweck. Und da muss man ehrlicherweise sagen, der Landrat ist nicht umsonst abgewählt worden und er ist vorbestraft. Er hat einen Strafbefehl bekommen, der wurde auch rechtsgültig. Und das ist wegen Untreue und aufgrund von Korruption. Und so ein möchte jetzt, überlegt zumindest die SPD, ihn jetzt ins Rennen zu schicken. Und interessanterweise, also er ist wegen Vorteilsnahme und Untreue zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung und 8.000 Euro Geldbuße laut Medien verurteilt worden damals. Warum nur 10 Monate? Über dieses merkwürdige Strafmaß haben sich viele damals aufgeregt, weil wenn er über 12 Monate verurteilt worden wäre, hätte er seine Pensionsansprüche verloren. Okay. Da ging es dann auch um das geschützte Bauerngehöft bei uns in Großbeeren, aber es ging eben auch darüber, dass Einladungen sind, aber eben auch Kurzreisen, dass aus dem Verfügungsfonds für gemeinnützige Zwecke Geld abgezweigt wurde, teure Kamera wurde gekauft, aber interessanterweise, ich zitiere mal aus dem Pressebericht, nicht dienstlich veranlasste Bewirtung, etwa von Parteigenossen und Zuschüsse von sozialen Eindrücken würden eben vom Steuerzahler bezahlt. Das ist schon, da sind also auch viele BIN, die sich jetzt mit weißer Weste hinstellen, sind da durchaus, eben auch ist die Weste vielleicht dann doch nicht mehr so weiß. Interessant, dass man wirklich überlegt, das nochmal antreten zu lassen. Bei den anderen ist es ja auch so, im Süden soll ja sogar noch der Erik Stohn antreten. Der saß übrigens im Verwaltungsrat, im Verwaltungsbeirat, so nannte sich das damals, vom Krankenhaus Luckenwalde, das mal so heimlich still und leise in die Insolvenz marschiert ist und dann übernommen werden musste. Und viele, die sich immer aufregen über die, ich sage mal, großzügige Dotierung beim RBB, Erik Stohn saß eben auch im Verwaltungsrat des RBB in Berlin und hat alle diese hochdotierten Verträge ja volle Kenntnis gehabt und natürlich auch unterstützt. Und da muss man sich dann schon überlegen, wenn man solche Kandidaten antreten lässt, braucht man sich natürlich auch nicht wundern, wenn das eher zur Radikalisierung der Bevölkerung, der Wahlbevölkerung stattfindet und man dann eher andere Menschen wählen würde. Interessant ist es völlig egal, lassen Sie sich nicht von beeindrucken, suchen Sie sich den raus von den vielen Kandidaten, die Sie da sehen, wo Sie ganz einfach sagen, ich traue dem das zu. Immer dran denken, dass sicherlich hat jeder eine Vorgeschichte, aber und das ist wahrscheinlich, je höher die Treppe fällt, auch irgendwie, ich will nicht sagen normal, es ist eigentlich zumindest von meiner Warte aus ein persönliches Wort widerlich, dass solche Leute überhaupt antreten wollen. Und am Ende noch etwas Positives. Charlotte Höing aus Großbeeren ist Landesmeisterin im Springreiten. Und damit startet das Ausnahmetalent nun erstmalig auf der großen Tour beim CSI Neustadt-Dosse. Logischerweise geht es hier um Pferde und Springreiten. Und die 19-jährige Ausnahmereiterin fühlt sich beim CSI in Dosse, ja, das hat, sie sagt so schön, es ist wie so ein Heimspiel. Ist in Großbeeren, also bei uns in Telto Fleming, aufgewachsen und hat ihre Pferde beim SV Stahnsdorf und ist sehr erfolgreich. Und das ist umso schöner, als dass hier auch ein junges Talent bei uns aus der Region dann eben auch die Möglichkeit hat, in ihrer Sportart weit vorn mit dabei zu sein. Von unserer Seite aus herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg weiterhin und vor allem, ja, viel Spaß. So, das war's schon wieder für heute. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr auch heute wieder dabei wart und hoffen natürlich, dass ihr dann nächste Woche ebenfalls wieder mit dabei seid, wenn es dann schon Mitte Januar ist. Das Jahr beginnt sehr schnell und wird wahrscheinlich auch wieder dann schneller enden, als wir alle vermuten. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch herzlich das gesamte Team von Großbeeren Insight und natürlich im Besonderen bleibt uns gewogen. Es grüßt euch, euer Dirk Steinhausen.